Gnade und Friede von dem, der war, der ist und der sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Lass dich beschenken wie ein Kind mit dem Kind. Das bringt ziemlich gut auf den Punkt, worum es an Weihnachten geht, worum es uns heute geht. Und in keinem anderen Fest in der Weltgeschichte und in unserem christlichen Jahreskalender, da kommen diese beiden Dinge so nah beieinander. Auf der einen Seite dieses einfache, kindliche, liebevolle, nahe, helle. Und auf der anderen Seite etwas furchterregendes, erschreckendes. Eine Frage an die Kinder: Wisst ihr, was der erste Satz des Engel Gabriels an jeden Menschen war, dem er begegnet ist? Weiß es jemand? Betty, streckst du? Fürchtet euch nicht. Ich glaube, ich habe die Frage schon mal am Esstisch gestellt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja? Okay. Wahrscheinlich ja. Fürchtet euch nicht. Warum muss Gabriel zu jedem Menschen sagen, und nicht nur Gabriel, auch auf dem Feld der Engel, wir wissen ja nicht, wie er hieß, der den Hirten erschien, warum ist der erste Satz, fürchtet euch nicht? Weil sie sich gefürchtet haben. Und ich glaube, wir haben so viel Weihnachtskitsch mittlerweile da drum gebaut, dass wir vielleicht versuchen, dieses Liebevolle noch zu transportieren. Und selbst wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht, ist es ja irgendwie gemütlich und warm. Und diese Atmosphäre will man erzeugen. Aber beides kommt zusammen. Und ich möchte heute 6 Gegenstände von Weihnachten untersuchen. Inspiriert wurde ich, vielleicht erinnert es den einen oder anderen, der sich ein bisschen in der Predigtgeschichte auskennt, an Wilhelm Busch. Pfarrer Wilhelm Busch hat einmal über Gegenstände der Passion gepredigt. Übrigens eine sehr, sehr warme Empfehlung. Vielleicht nicht in dieser Jahreszeit, sondern dann in ein paar Monaten in der Passionszeit. Herrliche Predigten, wo er einzelne Gegenstände der Passionszeit untersucht. Die Nägel, den Umhang und viele andere Dinge. Und ich dachte über diese Predigt nach, ich hatte sie vor einiger Zeit mal diese Reihe gehört und dachte mir, ich will mal die Gegenstände von Weihnachten untersuchen. Kommen wir vielleicht diesem Herz des Festes, dem Herz dieser Ereignisse näher, wenn wir uns einige der Gegenstände näher anschauen. Und das würde ich gerne tun. Die Gegenstände von Weihnachten untersuchen und die ersten 3 Gegenstände, wir könnten sie himmlische Gegenstände nennen, weil es Sachen sind, Dinge sind, die niemand von uns jemals gesehen oder berührt hat, gehört hat. Es sind Dinge, die für uns eigentlich unerreichbar sind. Völlig, im wahrsten Sinne des Wortes, von einer anderen Welt. Aber sie stehen ganz im Zentrum dieser Weihnachtsgeschichte. Und ich würde gerne aus den Evangelien verschiedene Textpassagen herausnehmen. Das ist eher eine Themenpredigt heute. Vor allem natürlich in Lukas, im Lukas-Evangelium. Aber auch in Matthäus, Markus und Johannes schweigen ja weitgehend zur Geburt von Jesus. Und würde gerne diese 6 Gegenstände mit euch anschauen und dadurch herzlich ein, eure Bibeln mit aufzuschlagen. Und wir starten in Lukas 1, Vers 32. Die Szene ist in einem wahrscheinlich nicht sehr wohlhabenden Häuschen irgendwo in Israel. Eine junge Frau ist hier. Sie wird kaum älter wie ein Teenager gewesen sein. Damals heirateten jüdische Frauen im Alter von, das konnte durchaus mit 15, mit 17, mit 18 sein, wir wissen es nicht genau, aber sehr, sehr jung. Und dieser jungen Frau, ist fast zu viel gesagt, Jugendlichen, erscheint der Engel Gabriel. Und achtet mal beim Text Lukas 1, 32 auf diesen einen Gegenstand, der hier genannt wird und den ich gerne zu Beginn hervorheben würde. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Königtum wird kein Ende sein. Königtum, Thron. Vielleicht hätte ich besser den Thron hier symbolisieren sollen. Ich habe mir die Krone ausgesucht und das Königtum zu symbolisieren, der Thron des Höchsten. Ich glaube, für Maria war das völlig unbegreiflich. Das erfahren wir auch aus ihrer Reaktion aus Lukas 1. Nicht nur, dass der Engel zu ihr kommt, mitten in den Alltag. Ich habe eine Kinderbibel aus meiner Kindheit, da sortiert sie gerade Bohnen. Das habe ich mir einfach gemerkt. Das sagt uns die Bibel nicht, aber es war für mich ein Moment, da habe ich als Kind drüber nachgedacht. Da sitzt eine junge Frau und was auch immer sie getan hat, mitten in den Alltag hinein, zum Beispiel beim Bohnensortieren oder bei was auch immer, erscheint ihr ein Engel und das Erste, was dieser Engel sagt, ist, fürchte dich nicht. Und dann diese Worte, die wir so gut kennen aus Lukas 1, Vers 32. Und das Unbegreifliche für Maria war nicht nur, dass sie keinen Mann kannte, dass sie eine Jungfrau war, dass sie noch gar nicht geheiratet hat, sondern es biologisch völlig unmöglich ist, dass sie ein Kind bekommen sollte, sondern das, was Gabriel hier sagte, er wird der Sohn des Höchsten genannt werden und Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und sein Königtum wird ohne Ende sein. Wie soll eine einfache junge Frau einem Sohn das Leben schenken, der nicht nur den Thron Davids einnehmen wird und David als der mächtige König, der für jeden Juden als der Inbegriff des Königtums schlechthin stand. Und er wird nicht nur der Thronfolger sein, sondern er wird in Ewigkeit herrschen. Und Maria muss schnell klar gewesen sein, dass es sich um keinen gewöhnlichen menschlichen Königsthron, wie ihn zum Beispiel Herodes damals oder der Kaiser Augustus innehatten, dass es nicht so ein Thron war. Kein Thron in Jerusalem, kein Thron in Rom oder sonst wo, sondern ein ewiger Thron. Er würde auch nicht Sohn von Augustus heißen oder Sohn von Herodes, sondern Sohn des Höchsten selbst. Und ich vermute, so wie wir Maria ja kennenlernen, ist sie eine zutiefst gottesfürchtige Frau. Sie wird wahrscheinlich als fromme Jüdin diese Worte gekannt haben. Denn ein Prophet spricht fast dieselben Worte aus. Daniel 7. Schlag gerne mit auf Daniel 7, die Verse 13 und 14. Gute 400, eher 500 Jahre vorher, da sah Daniel immer wieder Visionen von einem zukünftigen Herrscher. Und es ist sehr interessant, dass Daniel diesen einen Begriff hat, den, glaube ich, kein anderer Prophet sonst nennt. Mir fällt das zumindest nicht ein, das ist Menschensohn. Ganz oft in Daniel kommt der Menschensohn. Und hier in Daniel 7, da sieht er etwas. Und wen er sieht, ist dieses Kind der Maria. Ist dieser verheißene Retter. Er sieht eine nächtliche Vision in Daniel 7, 13. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig. Sie wird nicht vergehen. Sein Reich wird niemals zerstört. Ich denke, Maria dachte an diesen Text. Sie kannte diesen Text. Die Juden, sie lasen diese Texte in den Synagogen. Sie warteten auf den Messias. Und jetzt steht Gabriel vor ihr und er nimmt diese Worte. Seine Herrschaft ist ewig für jemand, der jetzt in ihr sein soll. Der 9 Monate in ihr heranwachsen soll, um dann auf irgendeine unerklärliche Weise für sie diesen ewigen Thron betreten wird. Und diesen Thron müssen wir verstehen, um die Krippe, um Weihnachten zu verstehen. Dieser Thron als erster Gegenstand oder diese Krone, je nachdem, welches Symbol wir nehmen wollen, zeigt, das Kind, das zur Welt kommt, klein und schwach, wie eben ein Kind ist, dieses Kind herrscht in Wahrheit auf himmlischem Thron in einer gewaltigen Macht. Ihr Lieben, wir haben kein Gespür. Max hat vorher unten im Büro, als wir für den Gottesdienst gebetet haben, dass wir keine Ahnung haben, wer Gott wirklich ist. Und es ist wahr. Wir haben in Wirklichkeit keine Ahnung, wir können diese Ahnung nicht haben von der unermesslichen Größe und dieser Urgewalt und Macht Gottes. Wir sind beeindruckt, wenn wir vor großen Bergen in den Alpen stehen und das zu Recht. Wir sind beeindruckt, wenn wir vor großen Wasserfällen stehen und das zu Recht. Wir sind beeindruckt, wenn wir vielleicht wie jetzt die letzten Nächte einmal bei so fast knirschendem Schnee oder dem Ansatz von knirschendem Schnee unter einer klaren Sternennacht sind. Und das zu Recht. Aber es wird ein Moment kommen, wo wir vor dieser Krone knien werden. Wo wir vor diesem Thron stehen werden. Und ich glaube, wir werden kein Wort rausbringen. Zumindest zu Beginn nicht. Irgendwann werden wir singen, aber ich glaube nicht gleich zu Beginn. Wir werden wahrscheinlich zumindest wäre das unsere menschliche Reaktion mit dem neuen Auferstehungsleib. Ich weiß nicht, wie es sein wird, aber wir werden erstarren. Wir werden es kaum aushalten, in dieser unendlichen Gewalt und Macht und Herrlichkeit und Kraft dieses Thrones. Einen Blick haben wir auf diesen Thron und auf diese Krone in Offenbarung 20. Und es sind für mich persönlich die vielleicht furchterregendsten, gewaltigsten Worte der ganzen Schrift. Sie zeigen uns etwas in Offenbarung 20 ab Vers 11, was ich gar nicht erleben will. Und ich glaube, ich werde es auch nicht erleben, weil ich hoffe, dass dieser letzte Satz aus Vers 15 mir gilt. Aber Offenbarung 20 zeigt uns diesen Thron, diese Krone noch einmal, von der Gabriel hier spricht, wenn er sagt, er wird den Thron erben, er wird von ewiger Herrschaft sein, in seiner völligen Macht und Herrlichkeit. Und es ist vom weißen, großen Thron die Rede. Und wer darauf sitzt, ist dieses Kind, ist Jesus. Und ich lese Offenbarung 20 ab 11. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Was zeigt uns dieser Text? Es ist eine Schau in die Zukunft, es ist ein Ereignis, das noch nicht eingetreten ist. Aber diese Krone, dieser Thron wird der Ort sein, wo jeder Mensch, hier heißt es und dir, das Meer gab seine Toten preis. Was das sagen will, ist, jeder Mensch, der jemals gelebt hat, egal wo und egal wann, egal wie er gestorben ist, er wird einmal vor diesem großen Thron stehen. In dieser ungeheuren Macht und Herrlichkeit. Und lass uns das einmal im Hinterkopf behalten, während wir die nächsten Gegenstände uns anschauen, um zu begreifen, wer dieses Kind wirklich ist. Die Krone und der Thron als Gegenstand der ewigen, gewaltigen Macht. Ein zweiter Gegenstand, der ganz zentral ist in der Weihnachtsgeschichte, ist der Stern. Vielleicht bekannter, wir sehen selten einen Thron oder eine Krone irgendwie auf unserem Tannenbaum. Das wäre vielleicht mal eine spannende Sache, dass wir ganz oben eine Krone draufsetzen, um zu zeigen, worum es wirklich geht. Dann kippt der Baum wahrscheinlich um. Aber der Stern, den kennen wir. Der ist überall. Wir haben erst jetzt zu Weihnachten einen Stern bekommen als ein Symbol. Wofür steht er? Matthäus 2, Vers 2. Es ist die Matthäusgeschichte, die die Weihnachtsgeschichte aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet, vor allem aus Perspektive der Weisen, die unterwegs sind und den Messias suchen. Und hier heißt es, ihre Frage, die sie an König Herodes stellen, Matthäus 2, Vers 2, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denkt doch, merkt doch hier die Betonung, wo ist der König der Juden? Thron, Krone. Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Es gibt eine große Debatte, was ist das für ein Stern? Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren an Weihnachten habe ich das schon mal ausgeführt, das will ich heute nicht machen. Tatsächlich gab es im Jahr 4 vor Christus diese sogenannte Jupiter-Saturn-Konjunktion. Das ist ganz, ganz selten, dass Jupiter und Saturn genau an einem Punkt stehen, sich das Licht, also sie stehen nicht an einem Punkt, sondern wir sehen sie aus der Erdenperspektive an einem Punkt, einen sehr, sehr hellen Stern erzeugt. Es könnte tatsächlich genau auf das Geburtsjahr Jesu hindeuten. Am Ende bleibt es aber alles Mutmaßung und vor allem, es war nicht einfach nur ein Naturphänomen. Warum? Der Stern erscheint und verschwindet. Jupiter und Saturn erscheinen und verschwinden nicht, sondern der Stern, er kommt und er geht. Je nachdem, so wie die Weisen es beschreiben, dann geht der Stern vor den Weisen her. Er ist wie eine Art Feuersäule für die Israeliten in der Wüste gewesen, der sie vom Morgenland, ihr könnt vermuten, es ist vielleicht der Iran, der Irak, Syrien, irgendwo diese Gegend, wurde damals so bezeichnet. Und der Stern bleibt über einem Haus stehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Planeten über einem Haus habt stehen sehen oder über einem Dorf. Ich noch nie. Also was uns das zeigt, ist, es ist nicht einfach nur ein Naturphänomen, sondern, und das müssen wir hier begreifen, derjenige, der Urheber dieser Geburt ist, der diesen König hat kommen lassen, ist derjenige, der Sterne und Lichter bewegen kann. Das ist es eigentlich Unfassbare hier. Er hat die Macht, Sternen und Himmelskörpern zu befehlen und sie bewegen sich. Und dieser lebendige Gott, er steckt hinter der Geburt des Kindes. Und eine Sache, ihr Lieben, die verblüfft mich hier. Wenn dein Kind zu dir kommen würde und sagen würde, Papa, ich habe ein besonderes Sternenbild gesehen und ich habe über dieses Sternenbild nachgedacht und ich glaube, dass dieses Sternbild uns für die Zukunft sagen will, das und dann irgendwas sagt, dann würdest du ihn ganz komisch anschauen und sagen, bist du völlig vom Glauben abgefallen? Seit wann beobachten wir Sterne und Himmelskörper und betreiben Astrologie? Das ist nicht unsere Welt. Überhaupt nicht. Damit wollen wir als Christen und Gläubiger überhaupt nichts zu tun haben. Mit Sternenbildern und Wassermännern und was auch immer und Horoskopen und Zukunftsperspektiven daraus, die ja sowieso völlig absurd sind. Wieso also geht Gott zu diesen Heiden? Übrigens, wir sagen Weise, das beste Wort wäre Magier. Also da steckt was Okkultes dahinter. Wieso geht Gott zu diesen Männern und offenbart sich ihnen auf eine Art und Weise, wo ich nichts damit zu tun haben will? Und wenn mir jetzt jemand in den Gottesdienst kommen würde und sagen würde, ich habe die letzten Jahre die Sterne beobachtet und die Konstellation steht gerade sehr günstig und deswegen hat mir eine Stimme gesagt, ich soll hierher kommen, dann hätte ich ihm wahrscheinlich einen Platz zugewiesen und gesagt, also das ist, ich weiß nicht, ob du hier ganz richtig bist, weil daran glauben wir überhaupt nicht. Interessanterweise spricht Gott zu diesen Heiden, die ihn vermutlich auch nicht kannten. Zumindest nicht, wie er sich in den Schriften offenbart hat, denn sie kennen ja die Prophetien nicht. Deswegen fragen sie später Herodes und die Schriftgelehrten. Er offenbart sich ihnen in ihrer religiösen Sprache, so kann man es vielleicht nennen, in ihrer Art, wie sie denken. Aber er führt sie zum Wort. Das ist sehr interessant. Am Ende ist es nicht der Stern, der ihnen den endgültigen Weg zeigt, sondern es sind die Schriftgelehrten, die sagen, Micha 5, da stand tatsächlich was von so einem kleinen Dorf aus Bethlehem und dieser Stern, ihre Welt, aus der sie kommen, eine dunkle Welt, eine Welt ohne Gott und ohne Retter in Mächten und wir kennen so ein bisschen ja die Gottheiten, die hinter diesen Kulturen stecken, dort im Orient, das war keine sehr helle Kultur und Gott offenbart sich diesen Magiern, diesen Okkulten, diesen Zauberern, diesen Sterndeutern, diesen Wahrsagern und er führt sie zum Kind, aber am Ende durch sein Wort und über sein Wort. Wir finden immer nur über das Wort des Kindes und diesen Jesus, aber er holt sie aus ihrer Denkwelt ab und dieser Stern, er führt sie zu Jesus. Und dieser zweite Gegenstand, der Stern neben der Krone, dieser zweite himmlische Gegenstand, zeigt uns die unermessliche Schöpfungskraft dieses Jesus, dieses Kindes und dieses Gottes, der tatsächlich an Weihnachten zur Welt gekommen ist. Das Kind, das zur Welt kommt, ist der Sohn des Schöpfers von Himmel und Erde, dessen Stimme sogar Himmelskörper gehorchen. Der dritte Gegenstand, und ich habe diesmal einen besonders kitschigen gewählt, mit Absicht, weil wir so uns das immer irgendwie vorstellen. Vor 200 Jahren waren das immer so kleine dicke Engel, die noch nichts anhatten. Ich weiß nicht, so die Barockzeit, vielleicht kennt ihr das aus den Barockkirchen. Ich weiß auch nicht, was die Künstler sich damals gedacht haben, weil weder sahen Engel so aus, noch sahen Engel in diesen kleinen, etwas zusammengepressten, Trompete spielenden Engelfigurchen aus der Barockzeit aus. Irgendwie haben wir uns da irgendwas falsch überlegt, weil das waren nicht nette, witzige, kleine, Wesen, die Trompete gespielt haben und durch die Gegend geflattert sind. Das ist irgendwie fast schon lächerlich, was wir daraus gemacht haben, sondern, lass uns einmal lesen, Lukas 2, Vers 13, wann immer diese Wesen auftraten, von denen wir nicht wissen, wie genau sie aussahen. Die Bibel gibt uns hin und wieder so andeutende Beschreibungen, also die Flügel werden tatsächlich immer wieder genannt, zum Beispiel bei den Seraphim, helles Leuchten, Gewänder, das sind schon alles Elemente, die an diesen Engeln sind oder aus denen sie bestehen, aber wir haben keine volle Beschreibung und schon gar nicht die Bildchen, die wir uns oft so vorstellen. Sondern Lukas 2, Vers 13, jetzt sind wir in der Szene auf dem Feld bei den Hirten, mit einem Mal war bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden der auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Ich will jetzt hier bei diesem dritten Gegenstand, dem Engel, nicht so sehr auf den Engel hinaus, der zuerst zu den Hirten spricht, vor dem sie sich schon fürchteten, sondern auf dieses Wort, große Scharen des himmlischen Heeres. Ich habe das immer überlesen. Und dann bin ich dieses Mal hier hängen geblieben und musste mal nachschlagen und schauen, was steht denn da ganz genau? Weil es hat so was Militärisches, wenn man das eigentlich liest. Heerscharen, himmlisches Heer. Und tatsächlich, wortwörtlich heißt es, bei dem Engel war eine große Schar der himmlischen Armee. Das ist Kriegssprache hier. Heerscharen, eine Armee, ein Heer. In Lukas' Weihnachtsgeschichte werden diese himmlischen Heerscharen, von denen ja einer genügt hat, um im Alten Testament, wenn wir die Geschichten der Könige lesen, zum Beispiel die Geschichte von Elisa, da reicht ein einziger Engel, um das gesamte assyrische Heer mit Blindheit zu schlagen. So mächtig sind diese Wesen, so ungeheuer kraftvoll, so für uns unbegreiflich. Und es sind ja nur die Engel. Das sind nur die Diener, die Boten dessen, der auf dem Thron sitzt. Und hier heißt es nicht ein Engel, sondern die himmlische Armee erschien und jetzt den Hirten. So eine Handvoll rauer Gesellen auf dem Feld. Aber sie kommen nicht, um zu kämpfen. Gott sei Dank, sonst wären wir alle nicht mehr hier, sondern sie singen. Es gibt kaum etwas Gegensätzlicheres vom Kampf wie Gesang, also nicht Kriegsgeschrei und Kampflieder, sondern wunderschöne Lieder vom Frieden. Ist interessant, oder? Die himmlischen Heerscharen und Armeen singen Friede auf der Erde. Das ist eine einzige Machtdemonstration Gottes. Ihr Lieben, so oft da können wir erzittern und erschaudern vor den Mächtigen und Gewaltigen dieser Welt. Männer und Frauen in der Geschichte, die ihren Gott kannten, die fürchteten sich nicht. Sie fürchteten sich nicht vor diesem Leben und vor allem, was kommt, und auch nicht vor dem Tod, weil ihnen bewusst war, wer hinter ihnen steht. Himmlische Heere, die aber von Frieden singen, die nicht kämpfen. Es muss ein fürchterlich erschreckender Moment für die Hirten gewesen sein, als dieses Himmelsheer kommt. Und wahrscheinlich die pure Erleichterung, als sie beginnen zu singen. Und es war heute herrlich, wie wir gesungen haben. Das war wahrscheinlich nur ein Nichts im Vergleich zu diesem himmlischen Militärchor, der hier auf die Welt kommt. Das Himmelsheer als dritter Gegenstand von Weihnachten zeigt, das Kind, das zur Welt kommt, ist Herrführer des Himmels. Sie besingen ihren Anführer. Sie singen ihren Oberst, ihren General. Und seinen Befehlen gehorchen ganze Legionen dieser Engelswesen, deren einzelne Erscheinung schon reicht, um einen Menschen in Furcht und Schrecken zu versetzen. Und wenn wir uns nur diese drei Gegenstände anschauen, wir könnten noch viel mehr dazu nehmen. Die Weihnachtsgeschichte, sie bietet so viel. Die Krone, das Königtum, der Stern, diese Engel. Dann sehen wir einen unendlich mächtigen Herrscher. Und erst wenn wir das begriffen haben, wer er wirklich ist, eigentlich dürften wir uns dann erst die nächsten drei Gegenstände anschauen, sonst begreifen wir die Tiefe nicht. Sonst ist es für uns eine nette, kitschige Geschichte in einem Stall in Bethlehem mit netten Lichtern und Hirten und die Kuh guckt auch noch so von der Seite mit rein und freut sich auch über das Kind und dann am besten noch einen Heiligenschein überall drumherum. Das ist dann einfach eine nette, interessante Wohlfühlgeschichte, die auch ziemlich übertrieben ist, weil in einem Stall geboren zu werden, ist jetzt nicht das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber wenn wir das begreifen, dann können wir zu den nächsten drei Symbolen gehen. Und das sind irdische Gegenstände der Weihnacht, die uns zeigen, wer es wirklich ist. Bevor ich dazu komme, eine kurze Geschichte, um uns das vielleicht ein bisschen zu zeigen, was hier wirklich geschieht. Ende des 17. Jahrhunderts, da herrschte der Vater von dem späteren Peter der Große in Russland. Und Russland war damals so ein richtiger Bauernstaat. Nicht sehr besiedelt, viel Sumpfgebiet, vor allem im Nordosten. Im Vergleich zu Europa absolutes Hinterland. Es war die Zeit des 17. Jahrhunderts, wo Europa richtig aufstrebte. Die Holländer, so eine kleine Nation, hat mal fast ein Viertel der Welt unter sich. Das ist völlig krass, wenn man sich das mal so betrachtet. Frankreich, Zeit des Absolutismus, war auf dem Höhepunkt. In Deutschland, die Preußen waren gerade dabei, mehr in den Vordergrund zu treten. Österreich und viele andere dieser Mächte, Italien. Und der junge Peter der Große hatte Großes mit seinem Land Russland vor und er wollte lernen von den Europäern. Aber wie lernt man als Prinz, als Königssohn? Man kriegt vielleicht nette Dinge gezeigt, wenn man hinreist. Und so entschloss er sich, inkognito zu gehen. Er war jung, ich glaube 17 oder 18 Jahre. Und er zog sich an wie ein normaler Kaufmannssohn. Er sprach die Sprachen, also damals die Oberschicht war sehr gebildet und er kannte oft die europäischen Sprachen, vor allem Französisch oder Englisch, manchmal auch Deutsch. Und so reiste er nach Holland und wollte hier in Holland verstehen, wie die Menschen lebten. Und vor allem der Schiffsbau und andere Dinge interessierten ihn sehr. Und tatsächlich, Peter der Große, der Junge, kam. Er war über 2 Meter groß, was für die damalige Zeit völlig auffallend war. Deswegen fiel er tatsächlich auch schnell auf in den kleinen Dörfern. Und sie merkten, das muss jemand Besonderes sein. Und dann ging er irgendwann nach Amsterdam und dort konnte er mehr inkognito leben. Kein Hofstaat, kein Thron, kein Prunk. Er nannte sich Peter Michailow und dann arbeitete er als einfacher Zimmermann auf einer Werft, um zu erlernen, wie arbeiten die Europäer, wie sehen ihre Schiffe aus, ihre Häfen, wie funktioniert ihr System in Gesellschaft. Und er wollte lernen, nicht bewundert werden. Er wollte hier verstehen, nicht befehlen. Darum ging es ihm. Und tatsächlich blieb er hier in Amsterdam völlig unerkannt. Aber er bestand nicht auf seiner Würde, er legte sie in gewisser Weise ab, auch wenn nur für ein Jahr. Später lebte er wieder in Prunk und Macht, das brauchen wir uns jetzt nicht denken, dass es so ein Letter war, der sein Leben lang darauf verzichtet, es war nur etwa ein Jahr. Er blieb zwar König oder Prinz damals, junger König, angehender König, aber er erniedrigte sich für diese Zeit, arbeitete als einfacher Zimmermann, um am Ende seinem Volk zu dienen. Und tatsächlich, später entstand St. Petersburg, er legte die ganzen Sümpfe dort trocken, und St. Petersburg entstand und damit das Tor nach Europa über die Ostsee. Und er schuf sehr Großes, deswegen Peter der Große. Solche Geschichten beeindrucken uns, weil wir denken, einmal wie weise und wie gut ein Mann, der es gewohnt ist, in Prunk zu leben am Hof. Er geht arbeiten. Er lernt das Ganze und es ist beeindruckend. Aber wenn wir verstehen, dass das menschliche Königtum ein Nichts, ein Hauch im Vergleich zu Gottes Königtum ist, dann begreifen wir, wie um ein Millionenfaches mehr sich Jesus wirklich erniedrigt hat. 2-mal in der Weihnachtsgeschichte taucht ein Wort auf, Windeln. Lukas 2, Vers 12. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen, an die Hirten. Es ist in Windeln gewickelt. Ich weiß nicht, was die Hirten sich dachten, weil das war mit Sicherheit nicht das, was sie erwartet haben. Stellt euch diese unendliche, große Himmelsarmee von Engeln vor, die singen und dann, also mehr Höhepunkt geht nicht, und dann, an was erkennen wir es? Nicht Edelsteine und Kronen, sondern Windeln. Und wir dürfen hier nicht an unsere Pampers denken, die gab es damals nicht. vermute stark, dass die ältere Generation, die vielleicht vor 50, 60 oder 70 Jahren Kinder hatte, auch noch keine Pampers hatte. Damals wickelte man Kinder tatsächlich in Windeln. Vielleicht sind es so die eine Art Mulltücher gewesen, die wir heute noch haben. Also meine Kinder, die schlafen immer damit. Mittlerweile hat sich der Zweck etwas gewandelt. Aber das ist eher das, deswegen hier auch eher ein Tuch, hier mit Goldband. Ich glaube, im Original hatte es kein Goldband. Es war einfach ein Tuch. Es waren Windeln, in die das Kind gewickelt wurde. Das war im Nahen Osten eine ganz normale, weit verbreitete Praxis. Lange, schmale Stoffstreifen, die eng um ein Kind gewickelt wurden. Von den Schultern, dass nur das Köpfchen rausschaut, bis zu den Füßen, um dem Kind Wärme zu geben, Geborgenheit und alle Gliedmaßen gerade zu halten. Nochmal, um einem Kind Wärme zu geben, Geborgenheit und um seine Gliedmaßen gerade zu halten. Begreifen wir das? Dieser Gott wird Mensch. Und das Erste, was seine Mutter tut, vielleicht war eine Nachbarin als Hebamme dabei oder ich weiß nicht, wie das damals so in diesem Stress der Reise und dem Stall ablief. Aber dann, nachdem das Kind wahrscheinlich leicht gereinigt wurde, nimmt man dieses lange Tuch und wickelt das Kind hinein, um ihm Wärme und Geborgenheit zu geben. Es ist eine Handlung des Willkommenseins, der Reinigung, der Aufnahme in diese Welt, in diese Familie, in die er jetzt kommt. Und ich kann es nicht verstehen. Und das tat er, sich so unendlich zu demütigen und ganz Mensch zu werden für uns. Wir haben es gestern gehört. Er wurde sterblich, um für uns zu sterben. Wir werden geboren, um zu leben. Darum geht es uns. Wir erwarten im Februar ein Kind und wir erwarten ein Kind, damit es lebt auf dieser Welt. Und wir wollen es dann erziehen, dass es hier leben kann auf dieser Welt. Jesus kam auf diese Welt nicht, um hier zu leben, sondern um sein Leben zu lassen. Jesaja 5,53, Vers 2. Er hatte keine Schönheit und keine Pracht, die uns zu ihm hingezogen hätte. Aber was er wirklich hat, zieht uns viel mehr zu ihm. Und das ist Liebe, unendliche Liebe, die uns diese Windeln zeigen. Das ist der vierte Gegenstand der Weihnacht. Das Kind, das zur Welt kommt, ist wirklich ganz Mensch geworden. Der Allmächtige wird klein und er wird lernen müssen, auf dieser Welt zu leben. Die Krippe. Lukas 2, Vers 16. Schnell liefen sie los und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Krippe lag. Kein Gegenstand wird so oft genannt in der Weihnachtsgeschichte wie diese Krippe. Dreimal in Lukas 2. Krippe, Krippe, Krippe. Und auch hier dürfen wir das nicht verwechseln. Oft wird es ja recht nett so dargestellt. Oft leuchtet dann tatsächlich im Stall auch noch ein Stern darüber. Ich weiß nicht, wie der da reinkam in den Bildern. Aber vermutlich war es dann nicht so. Sondern es ist ein Futtertrog. Futternapf, könnten wir vielleicht sagen. Der letzte Ort, wo ich mein Kind hineinlegen würde, ein, wahrscheinlich nicht mal aus Holz, sondern damals oft aus Stein hergestellt, ein Trog, ein Steinkasten oder ein Lehmkasten, eine ausgekleidete Vertiefung im unteren Bereich eines Hauses oder einer Höhlenstallung eingebaut, wo die Tiere nachts untergebracht wurden. Sie befand sich recht weit am Boden, eben dass die Tiere noch drankommen. Und war definitiv nicht für den menschlichen Gebrauch und schon gar nicht als Wiege für ein Baby gedacht. Die Bedeutung ist so klar, oder? Demütigung, Herablassung, Nahbarkeit. Und die Krippe zeigt das auf, was Jesus sein ganzes Leben lang tun wird. Beim Kindermusical am Sonntag, da hat Ian gesungen, das ist mein Weg. Und es ist ein Weg der scheinbaren Niederlage, der Herablassung, der Demütigung, ein Weg eines Lammes, das zur Schlachtbank geführt wird. Und von Anfang an zeigt uns die Krippe, er ist gekommen, um für uns ganz nah zu werden. Er hat sich völlig erniedrigt. Und ich verstehe es nicht. Jesus hätte das Recht gehabt, mächtig und groß auf dieser Welt geboren zu werden. Die theologische Bedeutung hätte keine Veränderung erfahren, wenn er wirklich als König gekommen wäre. Aber er wollte nicht. Gott wollte wirklich zeigen, ich gehe bis ganz an den Boden. Ich zeige euch meine Liebe, die am Kreuz dann ganz klar offenbar wird, so direkt, dass mein Sohn, der vom Thron des Himmels kommt, in einen Futternapf gelegt wird, um euch zu zeigen, wie sehr ich euch liebe und wie ernst es mir ist, mein Kostbarstes für euch zu geben. Die Krippe als der fünfte Gegenstand von Weihnachten zeigt, das Kind, das zur Welt kommt, erniedrigt sich ganz und beansprucht überhaupt keine Privilegien für sich. Später wird Jesus sagen, dass er nicht mal einen Platz hat, wo er seinen Kopf hinlegen kann, nicht mal ein Dach hat, das über ihm ist. Und es ist eine Einladung gewesen, folgt mir nach. Aber ich habe menschlich gesehen nichts zu bieten. Ich will menschlich gesehen nichts bieten. Ich will euch Gott bieten und sein Reich. Und dafür zeige ich, dass diese Welt mit ihren Kostbarkeiten und mit all ihrem Schönen mir nichts bedeutet. Und der letzte Gegenstand, Myrrhe. Myrrhe. Ich nehme nur eines der drei Geschenke heraus. Wir könnten uns Gold anschauen, das natürlich für Herrlichkeit steht und Königtum. Wir könnten für Weihrauch schauen, das im Tempel aufstieg und uns als Rauchopfer gebracht wurde und für die Gegenwart Gottes den Priesterdienst steht. Und ich glaube, diese drei Geschenke sind wirklich prophetischer Natur gewesen von den drei Weisen, die drei Geschenke von den Weisen. Aber das dritte will ich besonders beleuchten, Myrrhe. Kennen wir nicht, also ich kenne es zumindest nicht. Öle haben hier gerade wieder Hochkonjunktur. Ich weiß nicht, ob es da auch Myrrhe gibt. Aber damals war Myrrhe eine Salbe, eine sehr, sehr kostbare Salbe, das genutzt wurde zur Einbalsamierung. Myrrhe ist ein sehr duftendes Harz, das aus kleinen, dornigen Bäumen gewonnen wird. Auch nicht in Israel, aus Arabien oder aus dem Horn von Afrika. Dort kommt es, dort sind sie heimisch. Es wurde in der Antike für Parfüms, für Räucherwerke, in der Medizin, aber vor allem für die Einbalsamierung sehr, sehr geschätzt. Es war ein Luxusgut, weil es weit transportiert werden musste, damit die Königshöfe und sie im Tempelkult Verwendung fanden. Und das bringen diese Magier mit, Myrrhe. Und zentral, an was ein Jude oder ein Mensch damals dachte, wenn er Myrrhe sah, war Einbalsamierung. Also, dass wir uns richtig verstehen, um Leichen damit einzubalsamieren. Wenn es jetzt richtig war, dieses Verb, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht oft in meinem Leben gebraucht, weil wir es in unserer Kultur nicht wirklich mehr kennen. Tatsächlich wird Myrrhe zweimal erwähnt. Matthäus 2, Vers 11, ich habe es eben vorgelesen, diese weisen Männer brachten Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dann nur noch ein zweites Mal in Johannes 19, Vers 39. Nikodemus brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 75 Pfund, um den Leichnam Jesu für die Bestattung vorzubereiten. Als diese Männer ihre Geschenke hinstellen und Myrrhe dabei ist, hat es einen klar prophetischen Wink auf das, was Jesus wirklich tun würde. Also ein bisschen komisch, aber wir könnten direkt das so wirklich sagen, Jesus bekam zu seiner Geburt seine Leichensalben geschenkt. Es war bestimmt nicht dieselbe Myrrhe, die damals vor über 30 Jahren geschenkt wurde, aber symbolisch dasselbe. Das Kind wird bei seiner Geburt mit Myrrhe begrüßt und es wird bei seinem Tod mit Myrrhe zur Ruhe gebettet. Das zeigt, wofür er wirklich gekommen ist. Ihr Lieben, die oberen drei dieser Gegenstände, sie zeigen die Macht und die Herrlichkeit. Die unseren drei Gegenstände zeigen seine unermessliche Liebe und Demütigung. Verstehen wir, was Jesus hier getan hat? Haben wir das wirklich verstanden und ist es in unser Herz vorgedrungen, dass der Schöpfer des Universums in unsere Schöpfung eingetreten ist und bewusst einen Weg der Schande dafür gewählt hat? Anders kann man es nicht nennen. Ein Kind, das im Stall geboren ist, ist eine Schande. Gibt es keinen besseren Ort wie ein Futtertrog? Kann ihm nicht etwas Besseres geschenkt werden wie Totensalben? Aber sein ganzes Leben, das danach kam, und alles, was er lernte, tat er für dich und für mich. Als er laufen lernte, an der Hand seiner Eltern und Nachbarn, lernte er zu laufen, um irgendwann mal die Via Dolorosa herunterzulaufen. Als seine Muskeln wuchsen und stark wurden, wuchsen sie und wurden stark, um irgendwann mal ein Kreuz zu tragen. Als eine Stimme sich herausbildete und er, der Schöpfer von Himmel und Erde, lernte zu sprechen, lernte er es, um irgendwann mal auszurufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann einige Zeit später zu rufen: es ist vollbracht. All diese Dinge lernte er als Mensch, ganz Gott geblieben und ganz Mensch geworden, unergründlich für uns. Und er hatte dich und mich im Sinn. Er sah dich und mich, bevor wir geboren wurden. Und er wollte auf diese Welt kommen, um Sünder zu erlösen und um siegreich von den Toten aufzuerstehen, dass du und ich, wir in dieser Neuheit des Lebens, in der Auferstehungskraft, in seinem Tod begraben und seelisch neu auferstanden leben können, damit, wenn wir einmal sterben, wir nicht verloren sind, sondern irgendwann mal diese gewaltige Stimme, diese gewaltige Posaune erschallt, die die Toten wieder auferwecken wird und die Ankunft des Retters aufzeigen wird. Und er wird ein zweites Mal auf diese Welt kommen. Dieses Mal aber nicht als Kind von einer Jungfrau geboren, sondern wenn wir die Prophetien lesen von der erneuten Wiederkunft, da sind Symbole seiner absoluten Macht und Stärke sichtbar. Dort ist von großen Thronen die Rede. Dort ist von Schwertern, die aus dem Munde kommen, die Rede. Dort ist von Tieren die Rede und Wesen, die können wir uns nicht einmal in unserer kühnsten Vorstellung wirklich vorstellen. Er wird in ungeheurer Macht und Herrlichkeit wiederkommen, um seine Gemeinde und seine Kinder zu sich zu holen und zu richten, die Lebenden und die Toten. Und ich hoffe so sehr für jeden, der hier ist, und das meine ich ganz ehrlich, wir sagen das oft hier von der Kanzel, ich hoffe so sehr, dass du, der du hier sitzt, weißt und von Herzen im Glauben sagen kannst: dieses Kind ist in Bethlehem für mich geboren. Ich glaube, dass er für mich auf diese Welt kommen müsste und für meine Sünde, damit ich leben kann. Und er ist für mich auf Golgatha gestorben und er ist für mich auferstanden. Und jetzt warte ich darauf, dass er wiederkommt. Ein zweites Weihnachten, nicht mehr als Kind, sondern als ewiger Herrscher in ewige Herrlichkeit bei ihm. Ich hoffe so sehr, dass jeder das von Herzen glaubt und von Herzen umgekehrt ist. Und wenn nicht, dann tu es heute. Kehr um von deiner Schuld. Tue Buße. Komme zu dieser Krippe. Geh nach Bethlehem in diesen inneren Weg zur Krippe und bete an das Kind, das für die Sünden dieser Welt und für die Erlösung in diese Welt kam. Amen.